Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundestag hat heute den Weg frei gemacht für eine Reform des mehr als 85 Jahre alten Staatsbürgerschaftsrechts. Gegen den Widerstand der Union billigten die Parlamentarier das von rot-grüner Koalition und FDP vorgelegte Modell. Es erleichtert Ausländern den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft und sieht für in Deutschland geborene Kinder befristet einen Doppelpass vor. Das Gesetz soll im kommenden Jahr in Kraft treten.
Noch einmal prallten heute die bis zum Schluss unversöhnlichen Standpunkte aufeinander. Heftig wurde debattiert. Am Ende fühlte sich vor allem eine kleine Partei als Sieger.
Ich möchte Ihnen verkünden, die Freien Demokraten sind zu 100% mit diesem Gesetzentwurf zufrieden.
Die Liberalen profitierten schließlich mit ihrem Optionsmodell vom Streit zwischen Union und Rot-Grün. Das verabschiedete Gesetz sieht vor, hierzulande geborenen Ausländern den Doppelpass zu gewähren. Volljährig geworden, müssen sie sich dann bis zum 23. Lebensjahr für eine Staatsangehörigkeit entschieden haben. Ein Kompromiss von historischen Dimensionen, so der Innenminister. Ohne eine Reform jetzt würden Ausländer ghettoisiert.
Also brauchen wir diese Brücke in eine neue Entwicklung, die es uns ermöglicht, diese Menschen in die Gesellschaft hineinzunehmen und sie nicht herauszustellen.
Die CDU-CSU hatte im Vorfeld mit ihrer Unterschriftenaktion gegen eine generelle doppelte Staatsbürgerschaft mobil gemacht. Nun würde der Doppelpass durch die Hintertür eingeführt. Fazit der Union:
Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab. Er ist verfassungsrechtlich bedenklich. Er ist integrationspolitisch unausgegoren und er ist mit einem unvertretbaren Verwaltungsaufwand verbunden.
Der Innenminister dagegen appellierte gerade an die Unionsabgeordneten, die sich in der Vergangenheit selbst für ein Optionsmodell eingesetzt hatten.
Stehen Sie zu Ihrem Wort, was Sie damals gesagt haben. Oder gehen Sie hier vorne hin, oder gehen Sie hin und sagen, das war alles falsch.
Die Antwort kam prompt. Keine Ablehnung, man könne dem Minister aber auch nicht zustimmen, also Enthaltung.
Und aus diesem Grund werden etwa 20 Kolleginnen und Kollegen heute auch nicht gegen Ihren Gesetzentwurf stimmen.
Die Seelenlage der Grünen zwiespältig. Man sei zwar zufrieden, hätte sich aber mehr gewünscht.
Man kann über den Kompromiss vieles sagen, aber ich bedauere es sehr, dass es uns nicht gelungen ist, für die erste Generation diesen Menschen als Anerkennung ihrer Lebensleistung die doppelte Staatsbürgerschaft zu geben.
Der Bundestag hat so entschieden. Am 21. Mai wird nun wohl auch der Bundesrat zustimmen.
Mit der traditionellen Frühjahrsbelebung ist die Zahl der Arbeitslosen im April weiter zurückgegangen. Wie die Bundesanstalt für Arbeit heute mitteilte, waren insgesamt 4.145.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 143.000 weniger als im März und 275.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 10,7%.
Zuversicht trotz konjunktureller Flaute. Der positive Trend, besser zu sein als im Vorjahr, setze sich fort, so Behördenchef Bernhard Jagoda. 16% mehr Stellenangebote gäben Anlass zur Hoffnung. Allerdings, der Rückgang an Arbeitslosen im April ist rein jahreszeitlich bedingt. Zurückzuführen auf die Kräftenachfrage in Saisongeschäften wie Bau oder Gastronomie. Sieht man von diesen Einflüssen ab, ergibt sich ein Zuwachs an Arbeitslosen um 10.000. Dieser wurde in den neuen Bundesländern festgestellt, weil dort im April erheblich weniger beschäftigungsschaffende Maßnahmen angelaufen sind als im Vorjahr. Bemerkbar macht sich nun auch das schwache Exportgeschäft. Vor allem im Maschinen- und Fahrzeugbau und der Metallerzeugung nahmen die Arbeitslosmeldungen um 11% zu. Gleichzeitig verringerte sich das Stellenangebot um 13%. Bernhard Jagoda verteidigte heute die Neuregelung der 630-Mark-Jobs hinsichtlich der Versicherungspflicht. Auf dem Arbeitsmarkt habe die Änderung noch keine Spuren hinterlassen.
Wir haben die Frage untersucht, ob die jetzige Diskussion, dass viele ihre 630-Mark-Beschäftigung aufgeben werden, sich bei uns in der Statistik niederschlägt. Das haben wir weder in dem Stellenzugang noch in der Arbeitslosigkeit feststellen können.
Positiv entwickelt sich das Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit. Ende April profitierten 88.000 junge Menschen von dieser Maßnahme. Die meisten werden allerdings nicht in einer Firma, sondern in Lehrwerkstätten ausgebildet. Doch die Arbeitsämter versuchen weiterhin, ihnen den Weg in die Betriebe zu ebnen.
Der Weg für die Entsendung weiterer Bundeswehreinheiten auf den Balkan ist frei. Der Bundestag stimmte heute mit großer Mehrheit für den Antrag der Regierung, das deutsche Kontingent um bis zu 1.000 Soldaten zu erweitern. Sie sollen die Hilfe für die Kosovo-Vertriebenen in Mazedonien und Albanien unterstützen. Die Minister Fischer und Scharping betonten, es handele sich um eine humanitäre Mission. Es gehe nicht um die Stationierung von Bodentruppen durch die Hintertür. Die Parteispitze der Grünen hat ihre Forderung nach einer befristeten Unterbrechung der Luftangriffe auf Jugoslawien bekräftigt. Die NATO sollte ohne Vorbedingungen eine einseitige Feuerpause erklären, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesvorstands zum Friedensplan der G8-Staaten. Damit könne die Chance für eine politische Lösung des Konflikts verstärkt werden. Bundesverteidigungsminister Scharping warnte die Grünen, Jugoslawiens Präsident Milosevic falsche Signale zu geben. NATO-Generalsekretär Solana hat Jugoslawiens Präsident Milosevic aufgefordert, den Kosovo-Friedensplan der G8-Staaten anzunehmen. Die Allianz sei entschlossen, die Vorschläge durchzusetzen, notfalls auch gegen den Willen der Führung in Belgrad, sagte Solana heute. Bei den NATO-Luftangriffen auf Jugoslawien soll es in Niš einen folgenschweren Bombenfehlabwurf gegeben haben.
Es sind seit langem wieder aktuelle Bilder der Zerstörung, gesendet um 17 Uhr in den serbischen Nachrichten. Um die Mittagszeit bombardierte die NATO Niš. Laut serbischen Angaben wurden mehrere Kassettenbomben abgeworfen. Bomben, die kurz vor dem Aufschlag zünden und kleine weitere explosive Teile verstreuen. Die UNO verurteilte den Einsatz solcher Sprengsätze gegen Zivilisten während des Bosnienkrieges. 13 Personen sollen dabei getötet, über 70 verletzt worden sein. Die Menschen sprechen von einer Katastrophe, sprechen von Blut und Verwundungen, warnen andere vor herumliegenden Teilen der Kassettenbomben. 30 Häuser seien ebenfalls in Medosevac, einem Vorort, komplett zerstört worden. Ein Marktplatz, die Universität und ein Krankenhaus in Niš seien betroffen. Die NATO überprüft derzeit diese Angaben. Lediglich eine Sendeanlage des serbischen Radio und Fernsehens und ein Flugplatz seien Ziele des Beschusses gewesen. Niš, eine Stadt 230 Kilometer von Belgrad entfernt, mit rund 250.000 Einwohnern, war in dieser Woche bereits mehrmals das Ziel von NATO-Angriffen. Laut serbischen Angaben seien in den letzten Stunden 26 Bomben hier abgeworfen worden. Bilder der Nacht, 23.20 Uhr. Die Flugzeuge zerstören mit zwei Geschossen exakt den letzten Handelsweg zwischen Serbien und seinen Nachbarländern. Wie ein umgeknickter Zaun sehen die herausgehobenen Schienen des Eisenbahnweges zwischen Belgrad und Bukarest aus. Auf über 100 Milliarden Dollar wurde der Schaden in der Wirtschaft und Infrastruktur von der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug bis jetzt beziffert.
UN-Generalsekretär Annan hat zwei Gesandte für das Kosovo ernannt. Den slowakischen Außenminister Kukan und den früheren schwedischen Ministerpräsidenten Bildt, der schon von 1995 bis 1997 internationaler Bosnienbeauftragter war. Zugleich wurde in New York mitgeteilt, die jugoslawische Regierung habe zugesagt, eine Gruppe von UN-Beobachtern einreisen zu lassen. Sie sollen sich ein Bild von der humanitären Situation machen. Aus Albanien berichtet Dieter Sinnhuber.
Heute Nachmittag stellte sich die UÇK in Kukës der internationalen Presse, verkündete große militärische Erfolge im Kosovo und warf den serbischen Kräften zusätzlich vor, auch Giftgas gegen Kosovo-Albaner eingesetzt zu haben. Auf die Frage, ob die UÇK die Forderung der G8-Konferenz in Bonn nach Abgabe der Waffen erfüllen wolle, sagte ihr Militärsprecher dann, das wird die albanisch-kosovarische Regierung in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft entscheiden. In Kukës ging unterdessen der Abtransport der Vertriebenen in andere Teile Albaniens weiter. Einer der Gründe ist, dass befürchtet wird, serbische Artillerie könnte aus der Ferne ihre Lager beschießen. Auch deshalb, weil die UÇK in den Camps Nachwuchs zu rekrutieren versucht. Deshalb werden täglich Tausende in Militärlastern und Bussen in Richtung Küste gefahren. Gestern sind Vertreter des arabischen Lagers in die Nähe von Durres geflogen worden, um neue Standorte zu besichtigen. Sie haben das getan, den Platz aber für ungeeignet befunden, berichtete heute der Sprecher der UNO-Flüchtlingsorganisation. Das von den Vereinigten Arabischen Emiraten errichtete Camp gilt als das Beste im Raum Kukës. Kaum jemand will es deshalb verlassen. Wir wollen so rasch wie möglich wieder in die Heimat zurückkehren, sagt Hüsnü Bütücü. Und Sie, wenn wir alle zusammen mit dem arabischen Camp abreisen, würden auch wir gehen. Aber noch immer leben rund 100.000 Vertriebene in Kukës und Umgebung.
Am mazedonischen Grenzübergang Blace sind auch heute keine Vertriebenen aus dem Kosovo mehr angekommen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk äußerte sich darüber besorgt. Entweder habe Mazedonien nicht wie angekündigt die Grenze wieder geöffnet oder der Übergang werde auf serbischer Seite blockiert. Offenbar versuchten die Flüchtlinge nun, sich abseits der befestigten Wege durchzuschlagen. Das Gelände ist jedoch vermint. Zum Kosovo-Konflikt bringt das Erste auch heute nach dieser Tagesschau einen Brennpunkt.
Auf dem deutsch-französisch-polnischen Gipfel in Nancy hat Bundeskanzler Schröder die Erwartung geäußert, dass die EU-Staaten verstärkt Kosovo-Vertriebene aufnehmen. Das deutsche Beispiel sollte Schule machen, sagte Schröder auf dem zweiten Gipfel der drei Staats- und Regierungschefs. Der Kanzler sprach sich außerdem dafür aus, den südosteuropäischen Ländern mittelfristig eine Perspektive zum EU-Beitritt zu geben.
Papst Johannes Paul II. Hat bei seinem Besuch in Rumänien zur Versöhnung mit der christlich-orthodoxen Kirche aufgerufen. Zum ersten Mal nach der Kirchenspaltung vor fast 1000 Jahren besucht das Oberhaupt der katholischen Kirche ein überwiegend orthodoxes Land.
Kirchengeschichte will Johannes Paul II. Schreiben mit seiner Bukarest-Reise. Als slawischer Papst fühlt er sich besonders berufen, die historische Spaltung zu überbrücken zwischen dem römisch-katholischen Westen und dem orthodoxen Osten. Auch Rumänien sieht sich in einer Vermittlerrolle als lateinische Insel im slawischen Meer. Gastgeber Patriarch Theoktist musste allerdings zum Annäherungsprozess gedrängt werden. Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche verweigerte dem Papst selbst einen Kurzbesuch in Siebenbürgen, wo die meisten Katholiken Rumäniens leben. Sie gehören dort auch zur ungarischen Minderheit, mit der ein Treffen unerwünscht war. Auch mit dort beheimateten griechisch-Katholiken, deren Probleme Johannes Paul II. Heute ansprach. Seit 1700 mit Rom uniert, wurden viele ihrer Priester von den Kommunisten inhaftiert und sogar umgebracht. Fast alle ihre Kirchen konfisziert und den Orthodoxen überlassen. Vielerorts müssen griechisch-katholische Rumänen ihre Gottesdienste noch immer in Schulen und Kindergärten abhalten. Nach dem Papstbesuch werde darüber weiter verhandelt, eine Lösung gefunden, versprach am Abend Staatspräsident Konstantinescu. Schließlich erhofft die politische Führung in Bukarest vom dreitägigen Papstbesuch bessere Chancen, in die EU und NATO integriert zu werden.
Aus den ersten Regionalwahlen in Schottland und Wales seit 300 Jahren ist die Labour-Partei als Siegerin hervorgegangen. Sie verfehlte aber die absolute Mehrheit und wird wahrscheinlich eine Koalition mit den Liberaldemokraten bilden. Zum ersten Mal in der britischen Geschichte wurde ein Großteil der Sitze nach dem Verhältniswahlrecht vergeben. Die nationalistischen Parteien, die für eine Loslösung von Großbritannien sind, wurden in beiden Regionen zweitstärkste Kraft.
Mit einem Europafest in Potsdam-Babelsberg hat die PDS ihren Europawahlkampf gestartet. Vor gut einer Stunde wurde ein Heißluftballon getauft, mit dem die Partei um Wählerstimmen werben will. Ihr Ziel ist es, erstmals bei einer Europawahl bundesweit die 5%-Hürde zu überspringen. 1994 hatte die SED-Nachfolgepartei 4,4% der Stimmen erzielt. Für den jetzigen Wahlkampf hat die PDS 6 Millionen Mark bereitgestellt.
Mit einem leichten Plus ging der deutsche Aktienindex zum Schluss der Woche aus dem Handel. Der DAX stieg auf 5.297 Punkte. Der Euro schwächte sich mit einem Kurs von einem Dollar 0,786 leicht ab. Das entsprach einem Dollarkurs von einer Mark 81,33. Im Streit um die Übernahme von rund 6.000 befristet Beschäftigten haben der Volkswagen-Konzern und die IG Metall einen vorläufigen Kompromiss erzielt. Er sieht vor, dass die Verträge um ein halbes Jahr verlängert werden und in der Übergangszeit eine endgültige Lösung gesucht wird. Bei den Tarifverhandlungen vor zwei Wochen hatte die Gewerkschaft nicht durchsetzen können, dass die befristet Beschäftigten in den 6 westdeutschen VW-Werken übernommen werden. Das Telekommunikationsunternehmen Alcatel SEL will in Deutschland weitere Arbeitsplätze abbauen. Wie Vorstandschef Dütin heute mitteilte, sollen in diesem und im nächsten Jahr knapp 2000 Stellen gestrichen werden. Dieser Schritt sei notwendig, um auch langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Nach seinen Angaben machte Alcatel SEL 1998 einen Verlust von etwa 50 Millionen Mark.
Bei der Explosion eines Tankschiffes auf dem Rhein bei Dormagen sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. 10 Personen wurden verletzt, einige schwer. Ein Mensch wird noch vermisst. Das Schiff sollte in der Nacht mit etwa 1500 Tonnen Benzin beladen werden und war dabei aus noch ungeklärter Ursache explodiert. Die Flammen griffen auf ein zweites Schiff über, von dessen Besatzung 2 Menschen starben. Die Brände waren nach mehreren Stunden gelöscht. Nach Polizeiangaben ist eine größere Menge Benzin in den Rhein geflossen.
Bei den German Open in Hamburg ist Thomas Haas heute im Viertelfinale ausgeschieden. Er unterlag dem Chilenen Marcelo Rios mit 4:6 und 4:6. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 8. Mai.
Ein Tief vor der irischen Küste lenkt sowohl Regenschauer und Gewitterwolken als auch warme Luft nach Mitteleuropa. Die Wolken ziehen rasch nach Osten weiter und liegen morgen Abend über Dänemark, Österreich und Italien. Hinter dem Wolkenband klart es auf. In der Nacht erreichen den Westen Regenwolken. Sie ziehen landeinwärts in Richtung Oder weiter. Im Westen lockert es nach und nach auf. Im Osten und im Norden sowie unmittelbar an den Alpen halten sich dagegen hartnäckig Regenwolken. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Südwest, nur an der Ostseeküste frischer Wind aus Ost. Heute Nacht Werte zwischen 8 Grad in Norddeutschland und 15 Grad im Breisgau. Am Tag Temperaturanstieg auf 14 Grad an Nord- und Ostseeküste und 22 Grad am Oberrhein. Süddeutschland erwartet ein freundlicher und überwiegend trockener Sonntag. Norddeutschland Schauerwetter. Am Montag ziehen dichte Wolkenfelder von Friesland nach Südostbayern. An den Temperaturen ändert sich nur wenig.